Mit bis zu 500.000 Corona-Toten rechneten Politiker und Wissenschaftler. Ein Maßstab dafür, das zu erkennen, ist die Übersterblichkeit, und die haben wir jetzt tatsächlich. 20%, so gibt es das Statistische Bundesamt an. Ist das also der Beweis für die Folgen der Todesseuche? Nicht ganz. Denn zwischen diesen dystopischen Warnungen und der tatsächlichen Übersterblichkeit liegen fast 3 Jahre, und die meisten der Verstorbenen sind geimpft. Starben sie also an und mit der Impfung? Hätten Robert-Koch-Institut und die Politik das wissen können? Und hat die Pharmaindustrie möglicherweise sogar gewarnt oder verschleiert? Das möchte ich besprechen mit einem Mann, der die Impfstoffe sehr früh untersucht hat und der auch einer der Berater des Robert-Koch-Instituts war, nämlich Holger Reißner, Privatdozent. Schön, dass Sie hier sind.
Schön, hier zu sein.
Holger Reißner, 20% Übersterblichkeit in Deutschland und übrigens auch in anderen europäischen Ländern. Es gab mal die Warnung vor der Pandemie der Ungeimpften. Erleben wir jetzt das Sterben der Geimpften?
Ich denke leider schon, weil die gesamte Datenlage weist darauf hin, und ich möchte mich jetzt nicht unbedingt, die EMA-Daten kann ja jeder selber einsehen. Tom Lausen hat die auch hervorragend alle analysiert, und ich beziehe mich da mehr auf zum Beispiel militärische Hintergründe, weil es gibt ja auch extreme Daten, die jetzt zum Beispiel aus einer eigentlich klassisch nicht vulnerablen Gruppe entstanden sind, wie zum Beispiel in der amerikanischen Armee, wo teilweise explodierende Raten wegen Myokarditis und auch bis hin zu Krebs. Bei Krebs ist es plötzlich eine diagnostischer Vorsprung oder eine Steigerung zu der Vorpandemiezeit von bis zu 1000%. Es gibt jetzt neue Daten, die darauf hinweisen, dass es noch höher ist. Dementsprechend, ich gehe eigentlich von einer Gefahrensituation aus, die durch die Impfung entstanden sein
Das
kann.
heißt, das, was Faktenchecker, nennen Sie sich, glaube ich, selber, vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien uns erzählen, na ja, das könnte auch sein, dass so viele Behandlungen verschoben worden sind, dadurch, dass die Krankenhäuser nicht geschlossen hatten, aber ihre Betten frei halten mussten und ähnliches. Das könnte ja zu dieser Übersterblichkeit führen. Da würden Sie sagen, das ist nicht der Fall oder höchstens ein Randaspekt.
Das wäre, ich bin ein Freund von Zahlen, Truth and Numbers. Und das wäre ja auch ganz leicht, und ich mache es mal an einem Zahlenbeispiel klar. Während vorher in einer Kohorte bei der amerikanischen Armee pro Jahr, sagen wir mal, 200 Menschen an Krebs erkrankt sind, mit Todesfolge. Und selbst wenn man sagt, man hat, also das waren ungefähr die Daten vorher von der Kohorte her, und man hat jetzt 2 Jahre lang nicht untersucht, dann würde ich sagen, dann dürfte diese Steigerung, diese Fallsterblichkeit ja maximal bei 400 bis 600 liegen. Sie ist aber auf 1000. So, und das ist dementsprechend eine so signifikante Abweichung, dass sich das damit alleine nicht mehr erklären lässt.
Sie selber haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt diese Impfstoffe untersucht. Wann genau war das?
Das war Februar hatten wir die ersten, Februar 21 hatten wir die ersten Impfstoffe vorliegen, Anfang Februar. Valentinstag 21 hatten wir die ersten definitiven Ergebnisse, weil es geht ja auch darum, ich sage immer, ich sehe was, was du nicht siehst, und dann ist es der erste Punkt, dass man sich verifiziert, also auch abgleicht und mit anderen Kollegen dann nochmal sagt, kann das sein, was ich da mache, oder sind das irgendwelche Artefakte, also Verunreinigungen? Und ja, am Valentinstag, ich kann mich an den Tag noch ziemlich gut erinnern, kamen wir halt dann auch.
Februar 2021, das heißt zu einem Zeitpunkt, als die Impfkampagne bereits begonnen hatte, also das waren die Impfstoffe, die auch tatsächlich eingesetzt wurden. Was haben Sie damals gefunden?
Wir haben damals als erster Linie eigentlich optische Befunde gemacht. Das ist so der erste Schritt, den man macht, weil im Normalfall sieht es so aus, dass nach der Vorschrift her man in einer Injektionsflüssigkeit nicht sehen darf. Da gibt es, ich habe Ihnen die Daten ja auch zur Verfügung gestellt, Vorschriften, die sagen, dass injizierende Lösungen sind durch einen Filter, der eben 0,22 µ, das ist sehr, sehr klein, durchgesetzt werden muss. Das sind 220 Nanometer. Und dann würde man in einem lichtbrechenden Mikroskop eigentlich nichts mehr da drin sehen, wenn man nicht ein dementsprechendes spezielles Mikroskop hat. Aber wir fanden Partikel da drinnen. Mit der Anlage, die wir haben, können wir eben auch Vermessungen machen. Die waren eben nicht 0,2, sondern 2 bis 5 µ groß. Warum gibt diese Vorschrift überhaupt? Und damit war für mich dieser gesamte Punkt, dass es ein Gefahrenstoff ist, eigentlich schon da. Diese Vorschrift ist deshalb existent, weil wenn diese Partikel größer sind, dann können diese Verunreinigungen klassisch zu Nekrosen, Fibrosen, Thrombosen führen. Oder zu gut Deutsch, bei Nutella, wenn da Glassplitter drin sind, dann wird die ganze Charge zurückgerufen. Und diese Partikel im Gefäß besorgen dann dafür, dass eben kleine Kapillargefäße verstopfen könnten, nur aufgrund dessen, dass sie existent sind, wenn sie sich im Körper nicht auflösen.
Wenn bei Nutella Glassplitter drin ist, dann ist das ja nicht mehr Nutella, sondern dann ist das Nutella mit Glassplittern. Oder anders gefragt, das, was Sie da gefunden haben, ist das der Impfstoff, wie er entwickelt wurde, oder ist das Pfusch, der passiert ist bei beispielsweise einer ins Extreme gesteigerten Massenproduktion?
Da geht man auch einfach empirisch dann vor. Das bedeutet eben, einmal ist keinmal. Aber wenn wir, also ich habe insgesamt, glaube ich, hochgerechnet aus den Chargennummern, weil dahinter stehen ja immer etliche Fionen, über 1 Million Impfdosen mittlerweile untersucht, und es ist ein Fehler, der immer wieder auftrat. Das bedeutet, wir haben immer wieder alleine in dem Bereich Partikel, die gegen die Herstellervorschriften verstoßen, die nicht drin sein dürften und die durch einen Sterilfilter hätten beseitigt werden können.
Klingt aber für mich trotzdem nach Pfusch. Würden Sie auch sagen, diese Impfung oder diese Injektion, wie sie den Leuten verabreicht wurde, die wäre auch dann gefährlich und die hätte möglicherweise auch zu dieser Übersterblichkeit geführt, wenn so etwas nicht passiert wäre, wenn sie also nicht verunreinigt wurden? Also liegt es in der Impfung oder im Herstellungsprozess?
Das liegt an beiden Partien. Da muss man wirklich das ein bisschen differenziert sehen, weil der Punkt ist dabei, wir haben auf der einen Seite, ich spreche von einer Gefährdung in mehreren Stufen. Das ist, glaube ich, für den Zuhörer am besten zu verstehen. Das bedeutet, wir haben als erstes grobstoffliche Partikel da drinne, die dazu führen können, dass die Leute Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßanschluss, Nekrose, das bedeutet eben hinter einem verschlossenen Gefäß, sich dahinter den Leichengift bildet und die Zellen dahinter absterben, degenerieren. Und das ist das, was man auch denn sozusagen gleich am Anfang gesehen hat, dass einige Leute auch durch das falsche Injizieren sehr schnell verstorben sind, wenn diese Stoffe direkt in die Blutbahn gekommen sind. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt, den wir dann weiter analysiert haben, ist, was haben wir noch für Inhaltsstoffe? Und die sogenannten Adjuvantien, die da teilweise drin gefunden haben, fallen in die Stoffklasse der Toxine. Und einige waren auch nicht von Herstellerangaben, gab es dazu keine. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Das bedeutet eben in Lösung, erstmal stofflich gesehen, die Verunreinigung, die jeder im Schülermikroskop hätte sehen können. Jeder Arzt hatte früher so ein Labormikroskop rumstehen und hätte dieses erfahren können. Und zu sagen, da ist was drin, was nicht reingehört. Und das ist potenziell wirklich bis zu tödlich gefährlich. Die nächste Stufe ist, was befindet sich in der Lösung drin? Und da haben wir dann auch teilweise in einigen Stoffen solche Sachen wie Antimon gefunden. Das klingt harmlos, ist aber in derselben Stoffklasse wie Arsen. Und es ist ein ziemlich gefährliches Toxin, eindeutig körperlich giftig. Dann gehen wir in den nächsten Partikel rein und haben wir uns die liposomalen, die kationischen liposomalen Nanopartikel, also die kleinen Fettkügelchen, die da drin sind. Und unter dem Mikroskop, auch wiederum zum Vergleich, wir haben dann Milch genommen, das ist auch nichts weiter als eine Emulsion mit kleinen Fettkügelchen drin und das dann verglichen, aber das ließ sich eben auch nicht vergleichen. Und diese kationischen Lipide an sich sind schon toxisch. Das bedeutet, dass sie dadurch, dass sie Ladungsträger sind, können sie im Körper ein Krebsmilieu erzeugen. Also noch ein Gefährdungspotenzial. Dann haben wir mit Arne zusammen, Professor Dr. Arne Burkert, den ich am 25.08.2021 über meine Sachen in Kenntnis setzte, der denn ja dann auch noch weiter forschte und dann eben feststellte, nein, es ist also nicht nur der Stoff an sich und die mechanische Sache, sondern selbst das, was der Körper reproduziert, diese Spike-Proteine. Ich habe das immer den Leuten, weil das Virus sieht ja schon fast so aus wie eine Pickelmine, wie so eine Seemine mit kleinen Pickeln dran. Und die Spikes sind im Prinzip bei einer Seemine, das sind die Primärzünder. Und genauso funktionieren die Spikes auch. Die sind dafür da, um Zellen aufzuschließen. Das ist also nicht Schlüssel-Schloss, oh, die Tür geht harmonisch auf, sondern das ist im Prinzip ein Aufsprengprozess. Ist, glaube ich, einfacher zu verstehen, auch wenn es da um AC2-Rezeptoren und sowas geht. Und die Zelle schädigend. Also der Körper wurde veranlasst, durch diesen Impfstoff dann auch Schadpartikel, die wiederum im Körper ein diffuses Trefferbild verursachten, ähnlich wie ein Schrotschuss, zu produzieren, wo dann ja auch die Befunde kamen, dass die Myokarditen mit und Herzinfarkte teilweise dann auch dadurch mit verursacht worden sind, also nicht nur durch die erste Wirkung der Turbokrebs, eben nicht nur durch die Lipide, sondern dass eben alleine durch die Spikes schon Zellen degeneriert sind und gestorben sind. Und es ist ja auch sehr früh rausgekommen, dass die Zellen oder dieser Impfstoff nicht an Ort und Stelle verblieb, wie man uns erzählt hat.
Sie haben uns hier was mitgebracht.
Ja.
Was ist das?
Das sind verschiedene Impfstoffe, wie sie momentan sich noch im Umlauf befinden. Das bedeutet, hier haben wir AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech. Und das müsste Novavax sein oder der Junior-Impfstoff von BioNTech. Weil mir geht es ja immer um Wahrhaftigkeit und dementsprechend wollte ich auch auf eins zur Verfügung stellen. Bitte macht eure eigenen Analysen. Wir arbeiten mit einem Gremium zusammen, was international ist. Und die Studien haben wir erst jetzt in diesem Jahr vollständig veröffentlicht, ja auch. Die sind dann auch rausgegangen an alle Mitglieder des Bundestages, alle Mitglieder des Landtags, Deutsch, Österreich, Schweiz und der EU. Haben wir also eine Riesenkampagne draus gemacht. Einige haben sich zurückgemeldet, nachdem wir eben post-reviewed, heißt es ja so schön, aber das bekommen wir natürlich nicht in diesem Grenzbereich der Forschung, aber nachdem eben genügend Leute international darüber geguckt haben und zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen sind oder ähnlichen, wirklich gleichen Erkenntnissen.
Also post-reviewed, diese Begriffe, die wabern ja immer so rum, das ist sozusagen der Zweitkorrektor.
Das ist der Zweitkorrektor und unsere Zweitkorrektur würde eigentlich stärker gewesen sein als die vom Lancet, was ja nun das Master der Dinge im Medizinbereich ist, weil wir haben eben erstmal an verschiedensten Orten diese Untersuchung gemacht. Das bedeutet in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Spanien, in Lateinamerika, um diese Daten zusammenzunehmen. Dann haben wir das Ganze nochmal gebündelt, um dann nochmal eben ungefähr 60 Wissenschaftler aus allen Herren Ländern, ich arbeite in einem größeren Verband schon seit längerem, darüber lesen zu lassen, um das zu verifizieren und die Bestätigung zu haben, sodass wir sagen, ja, es tut uns leid, für diese Sachen können wir gerade stehen und wir haben, ich alleine habe schon hochgerechnet aus den Chargennummern über 1 Million Impfdosen analysiert, also weil in jeder Charge oder in jeder Fiole sind ja 6 bis 7 Impfungen drinne. Plus diese Chargennummer wird ja nicht für eine Fiole vergeben, sondern eben für Zehntausende. Und wenn man das hochrechnet, können wir sagen, dass wir auch eine empirisch groß genügende Masse haben, um dort eine Aussage treffen zu können.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Wenn man sich diese kleinen Gläschen so ansieht, das würde ich als Laie sagen, das eine ist Wasser, das andere ist vielleicht ein bisschen dünne Milch. Kann ich als Laie daran was erkennen?
Das war ja das, was mich so erschrocken hatte, was ich dann im Februar 21 rausbekommen habe, weil normalerweise dachte ich mir, schaust du das Zeug mal an. Und bin davon ausgegangen, dass ich bei den Lipiden und dem AstraZeneca sieht eigentlich auch transparent, habe ich jetzt heute nicht hier dabei, das wäre so eine große Fiole mit einer transparenten Flüssigkeit, nichts drin sehen darf, in denen, wo diese Lipid, dieser neue mRNA-Impfstoff drin ist, maximal so etwas wie der Vergleich wäre Milch unter dem Mikroskop, kleine Tröpfchen. Mein Mikroskop hat dementsprechend die Auflösung. Als wir dann aber feststellten, dass neben den kleinen Tröpfchen eben Partikel, die ein Vielfaches so groß waren wie diese vom Hersteller deklarierten Lipidpartikel, diese Nanolipide, die nach Herstellervorschrift nur 100 bis 200 Nanometer groß sein dürfen, was ja auch wiederum mit der Verfahrensvorschrift übereinkommt, weil die müssen ja danach durch einen Filter durch, der nur 220 Nanometer groß ist. Und wir finden Partikel drin, die größer sind und die ich beim lichtbrechenden optischen Mikroskop normal aufklären kann. Also jeder Schüle-Mikroskop mit einer 600-fachen Vergrößerung wäre in der Lage gewesen zu sagen, an dem Stoff stimmt was nicht, weil da sind Partikel drin, die eben nur aufgrund dessen, dass sie da sind, ihrer mechanischen Eigenschaft eine Gefährdung darstellen und jeder Herstellungsvorschrift widersprechen.
Also da sind Partikel drin, das kann ich mir so vorstellen, wie als ob jetzt plötzlich so eine Pfeile mir durch die Blutbahn fährt oder also da ist was Fremdes, was kratzt oder was macht das?
Wie kann man sich das am besten vorstellen? Ich habe ja immer meinen Kompass dabei, weil ich immer versuche, meine Orientierung zu haben. Also stellen wir uns das Ganze einfach mal vor, da sind Partikel drinne. Wenn wir hier mal eine Größe haben, jetzt ganz einfach, dann sagen wir, das Schwarze des Kompass, das sei jetzt so ein kationisches Nanopartikel. Also das, was drin sein darf. Und dann finden wir Partikel drin, die sind halt so groß wie das Ganze, respektive noch ein Vielfaches davon größer. So, das ist der erste Punkt. Gefährlich. Der nächste Punkt ist, sie sind eben wirklich so ein bisschen auch so wie dieses geformt. Das bedeutet, es wirkt so ein bisschen wie ein flacher Kristall, wie ein Glassplitter. Das bedeutet die mechanische Gefährdung. Den Stoff haben wir auch analysiert. Es handelt sich hier bei den meisten Chargen, die wir mittlerweile untersucht haben, um Cholesterolkristalle. Und Dann ist der nächste Punkt, den man überprüft, ist nach dem Motto, nachdem man das findet, gut, okay, kann der Körper das auflösen? Weil, Stichwort, wenn ein Schokoladenplätzchen in der Torte ist, oder dann macht das ja auch keinen, dann löst der Körper das auf und schmeckt lecker. Und das macht man eben durch Prüfen, indem man das in Lösungsmittel gibt, im Wasser gibt, löst sich das wieder auf, ist das eine Segregation? Das ist ja auch das Gerücht, was rumging, handelt sich hier nur um Salzkristalle. Und nein, weil Salzkristalle würden sich im Wasser auflösen. Wenn man dieses Wasser auf eine gewisse Temperatur bringt, oder das Lösungsmittel auf eine gewisse Temperatur bringt, dann simuliert man damit in vitro, also in der Petrischale, was der Körper zur Lage ist, durch Enzyme zu zersetzen. Und nein, er konnte es nicht zersetzen. Das bedeutet, diese Partikel würden auch, nachdem sie injiziert werden, im Körper erhalten bleiben, nicht in Lösung gehen, eine Gefahrenwirkung. Dann gucken wir uns mal an. Und im Vergleich zu diesem, okay, sagen wir jetzt mal, das hier sei jetzt mal ein Blutgefäß. Und dann sieht man schon, ein Kapillargefäß, dann sieht man schon, das kann das dicht machen. Das darf aber nicht dicht sein, weil denn dahinter liegendes Gewebe nicht mehr versorgt wird. Das bedeutet, es würde absterben. Das sind dann die sogenannten Nekrosen. Na? Fibrosen, das bedeutet Narbenbildung in dem Bereich eben auch ist, das Ding sieht ja dann scharfkantig aus. Und wenn wir das wiederum jetzt als kleines Blutgefäß sehen und das Ding schwimmt durch die Blutbahn, das ist ja mikroskopisch scharf. Das ist also schärfer als eine Rasierklinge in dem Moment. Das sind also Nano-Rasierklingen, die durch das Blutsystem und durch das Gefäßsystem dann gehen und Gefäßwände und alles aufschneiden können, zu Vernarbung führen und die Gefäße schädigen. Sie wandern auch und sie würden aufgrund ihrer elektromagnetischen Eigenschaften, weil Cholesterolkristalle klingt harmlos, weil der Zuhörer wird damit vielleicht Cholesterin assoziieren, aber Cholesterol auskristallisiert heißt erstmal, es ist hart, und Cholesterolkristalle kennen wir eigentlich von dem Vorgänger, von dem, was wir hinter uns sehen, von Displays. Das bedeutet, diese Displays, die wenig Strom verbrauchen, da wurden früher Cholesterolkristalle für eingesetzt. Dadurch hat es auch elektromagnetische Eigenschaften. Wozu das führt? Naja, das bedeutet eben nach den Lenzschen Regeln, also nach Regeln der Physik, dass dieser Stoff zwar in sich nicht unbedingt magnetisch ist. Auch diese Tests haben wir gemacht mit Neodym-Magneten und sowas, um zu schauen, weil es gibt ja auch da sehr viele Sachen, die durchs Internet sind, so nach dem Motto, oh, guck mal, da ist was drin, und dann muss jemand vermutlich Eisenfeilspäne oder Eisenstaub reingemacht haben, weil wir können das hier auch gerne, Sie können das später dann sozusagen auch machen. Da zieht sich nichts in dem Moment raus, was eben dem entspricht. Aber wenn eben ein Stromfeld draufgegeben wird, dann wird ein stromdurchflossener Leiter dadurch magnetisch. Wozu führt das? Das bedeutet, dass dieser Partikel auch eine Drift bekommt. Das bedeutet, wenn er durch, zum Beispiel dadurch, dass wir mit dem Handy telefonieren und sowas, magnetisiert wird, dann fängt er an, zum stärksten Magnetpol zu wandern, den er findet. Und wenn Sie nicht zufällig sozusagen ein Magnetarmband haben, dann wird das entweder Ihr Kopf sein oder Ihr Herz. Und genau da sind ja auch die ersten Schadwirkungen eingetreten, die alleine aufgrund dieses Partikels vorhanden sind.
Nun vermute ich, Sie sind nicht der einzige Mensch in Deutschland, der über ein Mikroskop verfügt, sondern das steht vielleicht auch im Robert-Koch-Institut, im Paul-Ehrlich-Institut oder bei der Ständigen Impfkommission irgendwo zur Verfügung. Ab welchem Zeitpunkt hätte man, vorausgesetzt das stimmt, wie Sie es so sagen, sehen können oder auch sehen müssen?
Bei der Produktion, weil es gibt Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Produktion. Und es gibt sowas wie auch Streulichtdifferenzierung, das ist ein Messverfahren. Sie müssen sich das so vorstellen, normalerweise werden solche Phiolen genommen, die werden ja zu Tausenden gemacht. Und wie im Lebensmittelbereich ist es so, da ist ja mal ein Metalldetektor drin, wenn Sie Lebensmittelsachen produzieren. So, die laufen da durch und da geht ein Laserstrahl durch und der sagt, okay, in Ordnung oder nicht in Ordnung. Weil der kann anhand dessen, wie das Licht abgestreut wird, messen, ob dort andere Partikelgrößen drin sind, als man sagt. Und durch diese würde man schon alleine ein Ausschlussverfahren haben. Und dann würde die klassische Wippe sagen, nein, 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 nein. Das wäre aber in dem Fall, hätte es bei jedem machen müssen. Also jedenfalls bei jedem der Lipid-Impfstoffe. Und wir hatten damals eben auch Schadpartikel in AstraZeneca gefunden. Bei Johnson & Johnson war Befund unauffällig, was nicht heißt, dass auf der anderen Klasse, was man nicht lichtoptisch machen kann, dort Schadpartikel drin sind oder dass der Spike eben schädlich ist.
Dieses raus, raus, raus haben die aber nicht gemacht.
Richtig.
Weil sie nicht danach geguckt haben oder weil sie gesagt haben, machen wir einfach nicht.
Also für mich sieht das aus, dass sie Learning by Doing gemacht haben. weil wir haben auch im Rahmen der Chargen dann nachher Veränderungen festgestellt. Das bedeutet die Produktionsprozesse und das ist auch illegitim im medizinischen Bereich. Da geht es um gleichmäßige Qualität, sind angepasst worden. Dadurch haben wir auch unterschiedliche Qualitäten in den Impfstoffen gehabt.
Jetzt wurde zu einem relativ frühen Zeitpunkt festgelegt, die einzige Rettung vor der Todesgrippe ist die Impfung. Und ich meine mich zu erinnern, dass schon so im Frühjahr 2020 die Politik gesagt hat, ja, zu Weihnachten werden wir soweit sein. Und das finde ich schon interessant, wenn man das ein halbes Jahr vorher auf den Tag genau terminieren kann, auf der politischen Ebene. Ist es jetzt so, dass es einen derartigen politischen Druck und eine derartige auch politisch geweckte Erwartungshaltung in Teilen der Bevölkerung gab, denn die Impfzentren wären überrannt worden, hätte man das Ganze nicht rationiert, dass man sagte, egal welche Qualität das Zeug hat, wir müssen jetzt aus politischen Gründen damit raus? Oder hat man gesagt, wir machen jetzt einfach mal ein Genexperiment und gucken ganz bewusst, wo das hinkommt?
Also um das zu erklären, muss ich historisch ein bisschen früher anfangen. Und was die Herstellung und Produktion dieses mRNA-Stoffs gibt, haben wir ja auch eine Dokumentensammlung gemacht. Das bedeutet, was Pfizer und die EU wussten. Und diese Daten von dem Versagenspotenzial des Impfstoffs langt zurück bis in die 90er Jahre. Dieser Impfstoff speziell langt zurück in die 2010er Jahre. Das bedeutet eben, dass dort komischerweise schon Vorplanungen für diesen Impfstoff existiert haben, bevor es überhaupt die Pandemie gab. Wie hat Daniele Ganser es so schön gesagt? Als Historiker achtet man darauf, ob das Ereignis vor der Tat oder nach der Tat war. Und wenn wir feststellen, dass das Ereignis vor der Tat stammt, also die Tat ist jetzt mal das Entstehen dieser Gefahrenlage, Corona, und das Ereignis, die Entwicklung des Impfstoffes, davor liegt, dann ist da irgendwas komisch dran, ne? Dann wirkt das wie Absicht. Aber fangen wir mal chronologisch im Prinzip dem an. Am 15.01.2020 bekam ich die Gensequenz des sogenannten SARS-CoV-2-Virus. Wir hatten vorher davon gehört, aber ich hatte Ihnen ja gesagt, wir arbeiten international. Und dann bekamen wir die Sequenzierung rüber, lasen sie durch. Ich telefonierte damals unter anderem auch mit Andreas Kalker. Und dann kamen wir eigentlich aus dem Schmunzeln nicht raus, weil dann hieß es ja damals schon Zoonose. Zoonose bedeutet es, dass ein Pathogen von einem Tier auf einen Mensch übergeht. Das bedeutet, gleiche Schnittstellen findet und dementsprechend auch für den Mensch gefährlich ist. Aber eine so perfekt in diese Sequenz eingearbeitete DNA- oder RNA-Sequenz, die dem eines anderen Pathogen, was wir seit 2012 untersucht haben, nämlich HIV, entspricht, hatten wir nicht gesehen. Und das kommt in der Natur nicht vor. Die Natur macht das nicht so perfekt, sondern das sah wirklich aus nach Genetic Engineering. Das bedeutet eben, dass in ein normales Coronavirus ein Krankheitserreger oder eine verschärfende Sache, die das Immunsystem runterbringt, reingeschnitten worden ist. Also sie haben einen normalen Schnupfen zu einer Bedrohung gemacht, zu einer B-Waffe. Das war die erste Feststellung. Können wir dieser B-Waffe begegnen? Weil kann ich mich schützen, ist dann immer natürlich das Bedürfnis. Ja, können wir. Latenter Schutz ist möglich. Dann habe ich die Berechnung gemacht. Das war dann auch wieder zum Februar des Jahres, wo wir dann die Berechnung von der Diamond Princess gemacht haben. Das war das Kreuzfahrtschiff. Und was man sich wünscht, ist eigentlich in solchen Gefahrenfällen, ist, ich habe eine abgeschlossene Insel.
Also das war ein Kreuzfahrtschiff, weil vielleicht nicht mehr alle sich daran erinnern, wo es einen großen Ausbruch gab und das dann nicht anlanden durfte. Also die Passagiere und die Mannschaft blieben auf dem Schiff. Und das war, wenn man so will, ein kleiner, abgeschlossener Corona-Mikrokosmos.
Ja, eine schöne, feste Kohorte, abgeschlossen. Und dann haben wir die Letalität, weil dann wurde ja gleich sehr schnell gesagt, oh, das ist so gefährlich. Und wir schreiben hier immer noch, ich glaube, Februar, März 2020. Und dann kam bei mir aber raus, dass die Sterblichkeit auf dem Schiff bei 0,11% lag. Dann habe ich für mein Reporting, was ich rausgegeben habe, habe ich daraus 0,27 gemacht, ingenieurshafter Sicherheitsaufschlag, was für den Zuhörer einfach im Bereich einer mittleren Grippe ist. Die Sterblichkeit oder die Gefahr einer Grippe wird eigentlich schon von 0 bis 0,25. Und von 0,25 ab ist es dann aufwärts. Es ist eine mittlere Grippe von der Gefahrenposition. Und wenn es dann noch weiter steigt, irgendwann ist es dann eine wirklich gefährliche Grippe. Also es war in dem Rahmen einer normalen Grippe, was wir damals schon sahen. Und um eben die Plausibilität zu halten, und weil wir sagten, gut, okay, wir sind nicht zufrieden, machen mit Sicherheitsaufschlag erhöhen das um 100%, sind wir trotzdem nur bei einer mittleren Grippe gelandet, was die Fallsterblichkeit angeht. Wenn man sich das denn noch differenziert betrachtet hätte, was für Menschen dort gestorben sind, Stichwort Alter, wer macht um dem Jahreszeit eine Kreuzfahrt und die anderen Zusammenhänge, dann hätte man gesagt, ja, ist ein Schnupfen.
Jetzt kommen wir zurück zu der Frage, wurde da ein Genexperiment gemacht oder war es einfach politischer öffentlicher Druck, der einen möglicherweise nicht ausgereiften oder überhaupt nicht funktionierenden Impfstoff dazu gebracht hat oder die Verantwortlichen dazu gebracht haben, sie in den Markt zu geben?
Also, wenn Sie sich mal ein bisschen mit Biowaffen auseinandergesetzt haben, dann werden Sie feststellen, wie funktioniert das eigentlich und wie macht man Druck auf der Bevölkerung? Das ist immer dieses, die dunkle Bedrohung, ist entweder ein sehr großes Ereignis oder eine kleine Bedrohung. So sind auch die Orangen Revolutionen über Infektionskrankheiten gemacht worden, weil keiner kann es ja sehen und jeder fühlt sich bedroht. Hat auch mit der Psyche denn was zu tun, die Leute dann latent eher krank macht. Damit wurden die Leute, und das war schon Genofunction, also dementsprechend schon ein Angriff, um das Immunsystem eben damit runterzusetzen. Und dann hat man einen Impfstoff plötzlich auf den Markt gegangen, der vor dem Ereignis schon in Planung sich befand. Das klingt auch mehr für mich nach einem Waffensystem der fünften Generation. Um dann die Leute sozusagen in den Bereich reinzudrücken, wo es wirklich gefährlich wird, weil auch wenn ich diesen Impfstoff zum Aerosol, also nach dem Motto, ich sage jetzt mal Senfgasvergiftung machen könnte, ist es natürlich viel interessanter, wenn die Leute sozusagen, und ich brauche viel geringere Dosen, sich die Spritze selber abholen, um dann sozusagen die nächste Stufe der Schadwirkung zu haben. Wir haben hier wirklich ein Mehrstufenmodell von den Inhaltsstoffen, also von dem Pathogen an sich, was schon mit einer, wird ja mittlerweile auch im öffentlichen Bereich gesagt, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit aus dem Labor stammt und nicht, wie man uns gesagt hat, einer Zoonose, bis hin zum Impfstoff, der eben mehrstufig Schadwirkung hat, ob das nun die Partikel da drin sind, die kationischen Lipide, die Krebs verursachen können, oder die Spike-Proteine oder das Antimon oder andere Adjuvantien, die eben Schädigungen machen können. Und das Trefferbild ist danach dann so diffus, dass die Leute es nicht mehr nachvollziehen können. Ja, Mai, er war schon alt. Ja, Mai, das kommt halt vor. Aber nein, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ist dies, schaut nach, wie es dir 2019 ging. Schau nach, wie es dir 2020 ging. Und schau nach, wie es dir nach der Impfung ging. Weil wenn die Impfung zum Volkswohl der Gesundheit dienlich sollte, dann darf es dir danach nicht schlechter gehen als vorher. Und wir sehen momentan ja an dem Anfang erhöhten Sterbezahlen, dass es definitiv schlechter ist. Und alle Impfungen haben eine Schadwirkung, verschiedene Trefferbilder. Und sie sind mit der heißen Nadel genäht. Also das ist dieses Learning by Doing, was wir gesehen haben an den Veränderungen der Chargen. Das bedeutet, es ist keine Gleichlaufproduktion gewesen. Und in letzter Konsequenz hat man die Leute hier in eine Gentherapie, wir dürfen eigentlich gar nicht von Impfung, sondern von einer Gentherapie reingedrängt. Es war also ein Betrug mit Etikettenschwindel, der dazu führt, dass die Menschen geschädigt worden sind.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Wenn jemand weiß, was in diesen Gläschen drin sind, oder es zumindest wissen muss, ja, dann sind es die, die es zusammenrühren, also die Hersteller. Ja. Haben die es gewusst und haben sie jemals was darüber erzählt?
Da würde ich mal die Wege der Supply Chain, also der Versorgungsketten, gucken. Und das wird ja so gemacht, der eine stellt die Lipidpartikel her, der andere stellt die mRNA her, der andere stellt eben die Magnetic Beads her und das wird dann irgendwo in einem Werk zusammengerührt. Also so kann man klassisch auch Sachen verschleiern, weil A nicht genau weiß, was der produziert hat und B, im Werk, wo es zusammengewirrt ist, die Leute wissen vielleicht gar nicht, was ist. Aber was es auf jeden Fall ist, ist, sie haben es wissen müssen, weil sie den Qualitätsstandard nicht eingehalten hat. Weil diese Verfahrensvorschrift gibt es ja nicht ohne Grund. Wir gehen jetzt wieder auf den einfachsten, kleinsten gemeinsamen Nenner. Partikel bei einer Injektionslösung, die größer als 0,22 μ sind, sind auszuschließen, weil vorher sie durch diesen Filter durchgesetzt worden sind. Dementsprechend ab dem Punkt eigentlich sämtliche Diskussionen aus und die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind nicht eingehalten worden. Und ja, das hätte jeder wissen und sehen können. Jeder Schüler, jeder Arzt, jeder Politiker, das PAI, das RKI, alle, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, hätten sehen müssen, dass da etwas drin ist, was nicht reingehört. Und dabei sind wir noch nicht bei den anderen Sachen und es ist alleine dieser Bestandteil schon tödlich gewesen.
Was wir hier auf dem Tisch stehen haben, sind 4 Gläschen. Das sind jetzt nicht alle Impfstoffe oder alle Injektionen, die in Deutschland zugelassen wurden, aber im Wesentlichen. Es gibt natürlich weltweit noch deutlich mehr. Das bekannteste ist sicherlich Sputnik, weil es war das erste, was auf den Markt gekommen ist, was auch damals darum ging, wollen wir das vielleicht in Deutschland unter Lizenz produzieren. Sachsen-Anhalt hatte da Interesse. Aber es gibt auch Stoffe aus China, aus dem Iran, aus Kuba, aus Kasachstan, aus Indien. Interessanterweise alles irgendwie so ein bisschen Schurkenstaaten, jedenfalls aus Sicht des Westens. Sind die genauso? Also anders ausgedrückt, hat man diese Impfstoffe, diese Injektionen hier nicht zugelassen, weil die Länder böse sind, weil man die Gewinne der eigenen Industrie sicherstellen wollten oder weil sie anders funktionieren und dieses Genexperiment eben nicht ermöglicht hätten?
Ich sage jetzt mal, das teils. Das sind viele Fragen auf einmal. Und das Schöne ist, wir haben Leute in Russland sitzen, wir haben Leute in Indien sitzen, wir haben Leute in China sitzen oder wo der chinesische Impfstoff verwertet worden ist. Überall sehen wir ähnliche Trefferbilder. Je nachdem, wie viel Druck auf die Bevölkerung ausgeübt wird, variiert das Ganze. Aber ich möchte mal eine Differenzierung machen zwischen den beiden Vektorvirenimpfstoff AstraZeneca, Westen, und Sputnik, Osten. Der erste Vorteil oder der erste Unterschied da drin ist, der Vektorvirus ist ja sozusagen das Vehikel, in dem das transportiert wird. Und wenn man zweimal den gleichen Virus als Vehikel nimmt, dann ist es irgendwo vielleicht eine Gefahr, dass nach dem ersten Mal, wenn ich mit einem Virus angegriffen werde, das Immunsystem reagiert, das Immunsystem beim zweiten Mal stärker reagiert, also auch zu stark reagieren kann. Den Fehler haben zum Beispiel die Russen mit Sputnik nicht gemacht. Die haben 2 unterschiedliche Vektorviren genommen. Wir wissen aber auch, dass es in Russland eben zu Schadbildern über die Spikes kam, aber eben nicht so viele. Ne? Dann gehen wir zu dem chinesischen Impfstoff und ein Freund von mir ist nach Thailand geflogen und ist dort mit dem chinesischen Impfstoff geimpft worden. Der lernt jetzt wieder laufen. Das hat einen Angriff auf sein Nervensystem gegeben. Daraufhin ist er zusammengeklappt, im Rollstuhl gelandet und ist jetzt an einem Gehautomaten, das wieder zu lernen. Und das war der chinesische Impfstoff. Also auch dort sind Schadpartikel drin. Es sei denn, sie differenzieren das so nach dem Motto, bist du aus Westen und Osten. Weil auch da haben wir eine interessante Beobachtung gemacht, Mitte 21. Und das war, dass Freunde von mir aus alten Zeiten, halt, die haben im medizinischen Dienst, nicht im auswärtigen Amt nicht gearbeitet, sondern im diplomatischen Dienst. Ich möchte es nicht so genau spezifizieren. Auf jeden Fall kam es dort vor, dass dort ein alter Freund von mir ist zweimal dort mit Sputnik geimpft worden. Okay, vom medizinischen Dienst. Dann kam er zurück nach Deutschland. Und das wurde hier ja nicht anerkannt, macht nichts. Der medizinische Dienst kam wieder vorbei und hat ihn zweimal mit BioNTech geimpft.
Also viermal geimpft.
Er ist viermal geimpft worden in sehr kurzer Zeit. Dann dachte ich so, Mensch, auch nicht schlecht. Es gibt ja Tests, also Antigentests. IgGS ist spezifisch für das Spike-Protein, womit man nachweisen kann, ob die Impfung wirksam ist oder nicht. Das war das, was ich damals auch gesagt habe. Wenn du so eine Kampagne ausrollst, musst du doch wissen, ob die überhaupt reagiert. IgG ist gegen Corona, spezifisches Antigen. Und IgGS ist spezifisch gegen das Spike. Also haben wir eben geguckt, hast du Antikörper gegen das Spike-Protein und hast du Antikörper gegen Corona, also hast du eine Infektion. Die Silent Inflation, wie sie auch besprochen worden, ist ja auch nicht sehr häufig vorgekommen bei gesunden Menschen. Und dann stellten wir aber eine Sache fest, er ist viermal geimpft und hat weder noch. Wir wissen vielleicht noch von der Schweinegrippe, dass es da plötzlich einen Aufschrei gab, weil es 2 unterschiedliche Impfstoffe gab.
Die dann alle weggeschmissen wurden am Ende.
Die alle weggeschmissen wurden und kostenpflichtig entsorgt, nicht weggeschmissen, weil das ist Sondermüll und das ist ein Gefahrenstoff. Und damals ist es ja aufgeflogen, weil es einen guten Impfstoff für Beamte gab und einen schlechten Impfstoff oder billiger hergestellten Impfstoff für die Bevölkerung. Daran erinnern sich nur wenig Leute. Ich sage jetzt mal, diesmal sind sie schlauer gewesen. Sie haben eben noch mehr Impfstoffe reingebracht und sie haben dafür gesorgt, dass vielleicht die Leute, die für sie wichtig waren, den richtigen Impfstoff bekommen haben. Und da er keine Antikörper hat, kann es sich hierbei nur um Vitaminspritze, Ringerlösung, medizinische Kochsalzlösung gehandelt haben. Das bedeutet, er ist nicht geimpft worden, das bewusst. Das bedeutet eben, dass es für Menschen, die wichtig sind, und es gibt ja auch sowas in der Politik wie plausibles Dementi. Na, ich darf davon nichts wissen. Deshalb ich davon ausgehe, dass viele Leute eigentlich gar nicht wissen, ob sie geimpft sind oder nicht und warum wir damals bekämpft worden sind, als wir über diese Antikörpertests nachweisen wollten, ob die Impfung wirksam ist oder nicht. Und ich möchte gerne mal wissen, wer von den Politikern wirklich geimpft ist und wer nicht.
China hat eine sehr strikte Corona-Politik.
Ja.
Und eine relativ geringe Impfquote. Das geben Sie auch selber zu. Und Sie sagen zum Teil, wir müssen diese ständigen Lockdowns machen, weil wir eine so geringe Impfquote haben. Haben die diese geringe Impfquote, weil die wissen, was drin ist? Oder aus irgendwelchen anderen Gründen?
China hat ja selber auch einen Impfstoff entwickelt. Und allerdings auch auf der Basis dieses Spikes. Und vermutlich wissen sie einfach nur, was dieses Spike macht. Auch da wiederum die Russen, die ja momentan in ganz bösen Verruf sind, haben ja sogar Hilfstruppen nach Italien geschickt am Anfang der Corona-Pandemie, um dort Datenlagen zu machen. Und wir haben mittlerweile durch unsere internationale Zusammenarbeit, deshalb spreche ich ja immer von einem biologischen Waffensystem der fünften Generation, durchaus, dass es eine Präposition des Coronavirus für gewisse Bevölkerungsgruppen gibt. Und das bedeutet zu gut Deutsch, das SARS-CoV-2-Kampfmittel hätte eine sehr viel stärkere Wirkung, wenn es in einer chinesischen Population ausbricht. Das hat was mit der Furinspalte, mit den AC2-Rezeptoren, also mit deren. Schauen Sie, wenn Sie jemanden unter den Tisch trinken wollen, suchen Sie sich normalerweise einen Asiaten aus. Der hat nicht so die genetische Zusammensetzung, der kann Alkohol nicht so schnell abbauen. Und genauso, das ist eine genetische Präposition, die einfach typisch ist. Deshalb sind wir trotzdem in vielen Bereichen, wir sind alle Menschen, darum geht es hier nicht. So, und dieses Pathogen an sich ist halt aufgrund der Art, wie es gemacht ist, wäre es theoretisch gesehen besonders gefährlich für asiatische Menschen.
Das hieße, China macht diese Politik nicht, weil es böse ist, sondern weil es weiß, dass es in China vielleicht wirklich eine Todesseuche ist?
Dass es in China eine Todesseuche sein könnte, wenn es falsch spread und mutiert. Mittlerweile haben wir ja auch Omikron und sowas alles. Ich sage mal, Omikron ist der Impfstoff, den Mutter Natur zur Verfügung gestellt hat. Also die Rache der Natur gegen die Verbrecher. Weil die Wirkung, die das gemacht hat, und auch da gibt es die Studien rüber, dass der Immunstatus, all das viel besser anhält bei der Impfung.
Lassen Sie uns einen Moment bei den Chinesen bleiben. Mhm. Wenn das so sein sollte, dass dieses Virus für Chinesen oder Asiaten, also bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte ethnische Kohorten, gefährlicher ist als für andere. Mhm. Und wenn es auch stimmt, wie Sie sagen und wie auch viele sagen, dass es möglicherweise aus einem Labor kommt, dann käme es von Laborwissenschaftlern, die das nicht tun wollen, um den Chinesen eine Freude zu machen. Möglicherweise auch nicht unbedingt in Wuhan, wo gemeinhin eine Menge Chinesen leben.
Es gibt wesentlich mehr Corona-Stämme in den Vereinigten Staaten, wenn man jetzt mal sagen kann, wo kann es herkommen, gibt es wesentlich mehr sozusagen Grundmaterial in den Vereinigten Staaten als in China. Dann gab es ja das mit den Militärfestspielen dort und kurz danach kam dieser Ausbruch zustande.
Die auch in Wuhan stattgefunden
haben? Die auch in Wuhan stattgefunden haben, wo eben Militärs aus aller Herren Länder da waren. Und in dem Film... Es gibt ja verschiedene Filme, so nach dem Motto, ich nehme ein Anti-Venom, vergifte mich selber, vergifte die anderen, aber mich betrifft es nicht und durch solche damit letztendlich die Bevölkerungsschicht verbreite es. Ich halte das für absolut möglich, wenn ich wahrscheinlich, also als Analytiker, jetzt geht es nicht um Datenbasis, sondern nach dem Motto, Sie fragen mich ja nach meiner Meinung in dem Moment, das ist jetzt also als Kommentar zu verstehen, sage ich, es handelte sich hier eigentlich um einen gezielten Angriff gegen die gesamte Menschheit, wo der Schwerpunkt der Treffer gegen die chinesische oder asiatische Bevölkerung ist. Wenn wir wiederum die Wirtschaftssysteme damit vergleichen, dann wissen wir auch, warum das ist, weil letztendlich China ist momentan der aufkommende Machtblock Nummer eins aufgrund der Bevölkerungsdichte, der Produktivität und sowas alles, dass man den versucht darüber klein zu halten. Eine andere Gruppe, die auch noch betroffen war, das war auch ganz lustig. Lustig bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es eigentlich, das ist die Art, wie ich mir überhaupt noch meine Sprache erhalten mag bei diesem absolut perversen, pervers heißt entmenschlichen Thema, ist, dass es auch spezifische Gruppen im muslimischen Bereich gab, die auch stärker betroffen waren. So war zum Beispiel
eines der ersten Länder war der Iran.
Richtig, genau darum geht es. Und wir haben halt eben Leute in Pakistan, im Iran und auch in Indien sitzen. Und darüber haben wir dann auch festgestellt, so nach dem Motto, bevor wir hier darüber berichteten, also Corona, war Corona schon in Iran ein sehr großes Problem gewesen. Und dann hat es als nächstes eben Pakistan auch mitgenommen, während die indische Bevölkerung nicht so stark getroffen war. Die Chinesen hat es wiederum stärker getroffen. Wir haben alle die Bilder, wo eben teilweise Leute plötzlich tot umgefallen sind. Die Korrelation auch mit elektromagnetischer Strahlung, also mit Elektrosmogbelastung und sowas alles, ist dabei allerdings, glaube ich, beim Iran auszuschließen, bei China nicht.
Kommen wir zurück zu den Injektionen. Sie sagten, ein großes Genexperiment.
Ja.
Wofür? Also was soll da experimentell bei rauskommen?
Gehen wir auch da wieder analytisch vor. Und wenn ich mir einfach nur hier Zahlen angucke von Krankheitsbildern, es geht hier um Myokarditis als Nebenwirkung, und dann einfach sehe, wie war es 20, wie war es 21, wie ist es 22, und die Zahlen sind ja mittlerweile noch größer geworden, also noch stärker geworden. Wenn ich mir denn das angucke mit der Schwangerschaft, wenn ich mir das angucke, dass sich die Eizellen aufgrund dessen, wie dieses Pathogen zusammengesetzt ist, nicht mehr so gut einnisten können bei der Frau, weil das ist auch ein spezieller Vortrag, der dadurch gestört werden kann. Ja, dann bleibt eigentlich nur in letzter Konsequenz, wie würden Sie sagen, wenn Sie im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung vergiften? Zusätzlich mit einem Pathogen, was sich von Mensch zu Mensch übertragen lässt. Das ist das sogenannte Shedding-Phänomen. Das haben wir auch schon 21 untersucht und bestätigt. Shedding ist, dass ein Geimpfter auf einen Ungeimpften die Produktion von Spikes übergibt, woraufhin eben die Antikörper IgGs gegeben wurden. Da habe ich noch ein bisschen rumgewitzelt, so nach dem Motto, die brauchen die Kinder bitte nicht mehr zu impfen. Das war der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, so, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit mit allem und habe dann meinen Kanal Diene dem Leben aufgemacht auf Telegram, damit die Leute eben das alles nachsehen konnten, wie die Datenlage ist, und wir haben die Expertengruppen. Und
also so. Shedding ist sozusagen Anstecken mit der Impfung.
Anstecken mit der Impfung. Die ersten Fälle, die wir festgestellt haben, war die Übertragung, die wir auch bei dem Ganzen vermutet haben, wie bei AIDS. Das bedeutet, ein Ehepartner hat sich den sozialen Druck, um zum Erhalt seines Jobs, zum Beispiel ein Polizist, impfen lassen. Seine Ehepartnerin nicht. Die beiden haben sich trotzdem lieb. Beide haben danach aber IgGs, also das spezifische Antikörper, den man eigentlich nur durch die Impfung erhalten sollte. Und dann haben wir das soweit verifiziert, dass wir sagen können, ja, das ist möglich. Also spätestens so wie Austausch von Körperflüssigkeiten, Blut, Blutkonserven, das ist ja dann, man müsste eigentlich eine neue Blutbank aufbauen, weshalb wir eben diese Bluttests auch entwickelt haben, ist eine Übertragung möglich.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Jetzt wissen wir, was Shedding ist, aber wir wissen noch nicht, warum die Politik ein solches Genexperiment in der Bevölkerung, sagen wir mal, geschehen lässt. Zumindest wenn wir voraussetzen, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger wussten, was sie tun.
Das sind schwere Worte, die auszusprechen, fallen mir schwer. Deshalb versuche ich das erstmal komplex darzustellen. Das werden Sie sicherlich bemerkt haben. Trotzdem, analytisch. Analytisch bedeutet es, wenn ich 50% einer Kohorte verseuche, von denen nach meinem Dafürhalten alle zwischen 10-20% mindestens ihre Lebenserwartung und Lebensqualität abgeben werden, weil es genetisch ist, wovon in der Kausalkette auch genetisch die von diesen Kohorte erzeugten Lebewesen geschädigt werden, dann geht es insgesamt im kleinsten gemeinsamen Nenner um eine Reduktion der durchschnittlichen Lebenserwartung, würde man statistisch, da wird es sich als erstes sozusagen widerspiegeln, sagen, oder einfach um eine Bevölkerungsreduktion. Und da fällt mir als Argumentation nur ein, dann müssen Sie sich mal die grüne Agenda angucken. Ich komme ja nun aus dem Bereich Energieforschung und Wissenschaft. Und dass diese ganzen Modelle, die auch dort aufgebaut sind, schauen Sie, wie viel Bevölkerung in Deutschland, also in einem Gefäß leben kann, wird von drei Sachen terminiert. Das ist der Zugang zu Nahrung, Zugang zu Wasser und Zugang zu Energie. Nahrung und Wasser ist auch gleich mit Gesundheit zu setzen. Wir sehen in der Nahrung, dass die Landwirtschaft momentan unter Druck gesetzt wird. Das bedeutet, ich kann weniger Menschen darauf. Wir sehen, dass mit Wasser alleine die Verschmutzung dieser kationischen Lipide, also dieser Nanopartikel, die natürlich über 77 Jahre brauchen, oder bis zu 77 Jahre, bis sie zerfallen. Wir eine ähnliche Verseuchung in der Umwelt haben über Abwässer oder sowas, Wasser. Und wir sehen mit der Energiepolitik, dass dort letztendlich eine drastische Reduktion stattgefunden hat. So, das ganze Modell dieser grünen Agenda und der gescheiterten Wirtschaftskreisläufe, die wir ja nun auch haben, Stichwort die Überschuldung des Staates, die Hyperinflation, die eigentlich droht, durch das Drucken, nicht mehr die wirklichen Wertschöpfungsketten dahinter zu machen, nicht mehr wertschöpfend tätig gewesen zu sein, sondern alles verlagert zu haben, kann nur dann funktionieren, wenn ich die Anzahl der Konsumenten global reduziere. Also hier geht es darum, wenn ich es im Rahmen eines Psychopathen eine Argumentation dafür finden sollte, weil sowas ist für mich psychopathisch, dann geht es wirklich eigentlich nur darum, ich will die Welt retten, koste es so viel Menschenleben, was es wolle.
Das ist jetzt aber Ihre Vermutung.
Das ist die Kausalkette, die damit zusammenhängt. Dass es hier definitiv um einen Impact ungeahnten Maßstabes, und zwar größer als die Kriege, die wir zuvor hatten, in der Bevölkerung gehen wird. Das ist für mich unstrittig und da ist die Beweislage für mich abgeschlossen, weil wir haben die Partikel, die Schadwirkung, all dieses Ganze gefunden und die Statistik spiegelt es leider wieder.
Sagt Holger Reißner hier bei uns bei Berlin Mitte auf 1. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und vielen Dank fürs Einschalten.